ARD.
Was bedeutet unsere Erinnerung an die Vergangenheit, wenn heute Hunderte von Frauen in Belarus und Russland unter menschenunwürdigen Bedingungen inhaftiert sind, wenn die Folter wieder alltäglich ist?
Die Erinnerung ist ihr Lebensthema. Irina Scherbakowa, Germanistin und Historikerin aus Moskau, eine der Gründerinnen der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial. Mit ihren vielen Kolleginnen und Kollegen hat sie die Geschichte des Stalinismus erforscht.
Was konnten sie mitnehmen? Was auf den endlosen Etappen, den Überfahrten, in den Baracken und Zellen bewahren, einem liebgewonnenen Menschen im Lager schenken? In erster Linie die Dinge, die sie unmittelbar am Leib trugen, die sie vor Kälte schützten, vor dem Schnee im Norden und der Hitze und sengenden Sonne in der kasachischen Steppe. Was hüteten sie im harten Lageralltag wie ihren Augapfel?
Von den russischen Machthabern wurde Memorial verboten. Seit dem Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges gegen die Ukraine leben und arbeiten die Mitglieder der Menschenrechtsorganisation im Exil, darunter in Deutschland. Und Irina Scherbakowa erzählt in ihrem Buch »Der Schlüssel würde noch passen« aus ihrem Leben. Unser Thema im Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräch mit Nils Beindker und vor allem mit Irina Scherbakowa.
In Russland waren die Ziele uns klar. Wir bildeten, würde ich sagen, eine Insel der Wahrheit und der Aufarbeitung und der Erinnerung und wir versuchen das zu schützen sozusagen von den Angriffen.
Der Schlüssel würde noch passen. Moskauer Erinnerungen heißt Irina Scherbakowas Buch. Geboren 1949 in Moskau, erzählt sie aus ihrem Leben und von ihrer Familie, darunter von ihren Eltern, die beide als Literaturkritiker arbeiteten. Ebenso erzählt sie die Geschichte der Menschenrechtsorganisation Memorial, die mit großem Engagement eine lange verschwiegene Vergangenheit, die Verbrechen des Stalinismus, erforscht hat und die dafür mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde. Irina Scherbakowa lebt in Berlin im Exil. Bei unserem Gespräch für den Podcast Buchgefühl wollte ich zunächst von ihr wissen, was bedeutet es ihr, ganz grundlegend in Freiheit zu leben?
Also geboren bin ich ja noch 3 Jahre vor dem Stalins Tod. Ich weiß nicht, also ob ich das wirklich begriffen habe oder mitgenommen habe. Ich glaube schon. Ich glaube schon, meine ersten Kindheitserinnerungen, also sind ganz konkret, also mit dem Stalins Tod verbunden.
1953,
weil das alle in der Familie unglaublich beschäftigt hat und Menschen rundherum. Es war die ganze Zeit die Rede, also ob er schon gestorben ist. Also für viele war es klar, er liegt im Sterben, auch nach dem ärztlichen Befund, der veröffentlicht war. Aber für meine Familie war es also eine lebensnotwendige Geschichte, weil das war eine Familie von den russischen Juden und das war der Höhepunkt einer Hetzenkampagne, in den antisemitischen, die Stalin entfesselt hat. Und niemand in der Familie, in der großen Familie, hat gearbeitet zu diesem Augenblick. Alle waren gekündigt zu meiner Geburt. Und deshalb, was in einem totalitären Staat, also was erwartet die Menschen, wenn sie keine Arbeit mehr haben. Also das war ja schon natürlich eine existenzielle Frage für viele. Aber dann würde ich sagen, es kam die sogenannte Dauerwetterzeit, Entlarvungen. Also
unter Khrushchev dann 1956.
Ja, unter Khrushchev, ja. 56, also Stalin ist Personenkult beschuldigt. Das war so eine gefundene Formel, die natürlich überhaupt nicht der ganzen Realität entsprach. Das war eine entschuldigende Formel für die Partei, damit Partei aus dem Beschuss kommt sozusagen. Stalin ist an allem schuld. Und danach kam es eine Zeit der Halbwahrheiten und einen ständigen Kampf sozusagen um Freiheit und um die Wahrheit. Und also zu wirklichen politischen Kontroversen konnte es natürlich nicht wirklich kommen. Es entfaltete sich in der Kultur. Und ein ganz wichtiges Instrument von Machterhalt war die Zensur. Ich bin in einem Literaturmilieu auch aufgewachsen. Meine beiden Eltern waren quasi also Literaten.
Ja, und Kritiker und für die Zeitung, genau. Sie haben viele Bücher in der Kindheit gehabt, ja.
Ja, um mich herum. Alles, worum es sich gedreht hat, bei meinem Vater, der in einer Zeitung gearbeitet hat, ich ist Literatur, eine Gazette, Literaturzeitung damals, und seine Freunde, die Schriftsteller waren, sehr bekannte Schriftsteller, die dann auch später ins Deutsche übersetzt worden waren, die vor allem über den Krieg geschrieben haben, wie Konstantin Simonow oder Wassil Bykow, auch dann noch früher Wassily Grossman. Also es ging um die Zensur, es ging um die Freiheit des Autors und überhaupt darüber hinaus um die Freiheit, den Menschen sich frei zu äußern. Und es ist sehr bezeichnend, dass Wassily Grossman, nachdem im Jahre 61 sein Manuskript seines Buches Leben und Schicksal beschlagnahmt worden war, also von KGB, von der Staatssicherheit, und er schrieb an Chruschtschow einen Brief, wo es wortwörtlich stand: Geben Sie Freiheit meinem Buch. Und das war natürlich sehr symbolisch. In Wirklichkeit, also ist das gemeint, also geben Sie Freiheit den Menschen, das zu lesen, was ich geschrieben habe. Aber natürlich darüber hinaus. Und deshalb ist für mich Perestroika auch damit angefangen, also beginnen, mehr Freiheit zu haben.
Also auch offen diese Bücher sprechen, wieder zugänglich zu machen,
ja,
ne,
die ja, ja dann und auch offen, wieder und offen sind, zu sprechen. Ja, und letztendlich war das der erste Schritt, also diese Wahrheit und dieser Kampf gegen die Zensur war der erste Schritt zur Abschaffung dieser posttotalitären Diktatur.
Für diese Abschaffung und auch für die Auseinandersetzung mit dieser Diktatur haben Sie sich intensiv engagiert mit Memorial, dieser Initiative, dieser Organisation zur Erforschung der Verbrechen des Stalinismus und zur Dokumentation auch. Sie erzählen davon, ebenso erzählen Sie von Ihrer Familie, vom Leben im Kommunismus, dann von der Perestroika unter Gorbatschow und ihren Folgen, dann vom Untergang der Sowjetunion und der sehr bewegten Geschichte Russlands bis in unsere Gegenwart, bis zum Aufstieg Putins. Sie schildern unter anderem diese denkwürdige Silvesteransprache von Boris Jelzin 1999, bei der er sich vom Staatspräsidentenamt verabschiedete und eben Putin als Nachfolger entthronisierte. Ein denkwürdiger Abend. Sie hatten damals, so erzählen Sie, ein mulmiges Gefühl. Die Silvesterfreude war vorbei. Warum?
Also für mich war das absolut klar, das war für uns alle damals, wir waren wie üblich, versammelten uns bei unseren Eltern, eine große Familie, meiner Schwester mit allen Kindern und Freunden, und es war uns klar, also dass es beginnt die Zeitwende. Vielleicht haben wir uns nicht vorgestellt, dass es so weit gehen wird, aber dass ein Mensch aus der Staatssicherheit an die Macht gekommen ist und ein sehr undurchschaubar und eine sehr dunkle Gestalt, das machte mir Angst. Und ich hatte ein Gefühl, als es beginnt eine Revanche.
Eine Revanche dann eben auch für die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Stalinismus zuvor, mit all der Aufklärung. Das Kapitel über Putins Aufstieg trägt die Überschrift Schiff der Narren. Dieses Schiff ist das Land, Russland, abgekommen vom Kurs. Sie selbst glaubten am Anfang seiner Herrschaft, so erzählen sie, es werde sich nicht um 180 Grad zurückdrehen lassen, dieser Kurs in Richtung Vergangenheit. Doch dann gab es vielfach Alarmsignale, beginnend mit der Umdichtung der Nationalhymne. Was verraten denn diese Signale über den Aufbau eines neuen autoritären Staates, einer neuen Diktatur?
Putins Regime war, das muss man zugeben, sehr hybrid. Und man kann ihn noch zitieren, vor allem aus diesen ersten Jahren und noch aus den Nullerjahren, in dem er mehrmals gesagt hat, nein, also wir verurteilen politische Massenrepressionen, das ist nicht unser Weg und so weiter und so fort. Und in Wirklichkeit sahen wir also sehr deutliche Signale, die in andere Richtung gingen. Und zwar also dieser aufkommenden quasi Patriotismus und Nationalstolz. Und Kern dieses Stolzes soll der Sieg sein, der Sieg im großen Vaterländischen Krieg. Und das brachte, weil das war sozusagen Hauptereignis, erstens im 20. Jahrhundert, für Hauptsieg für Russland, für die Sowjetunion. Übrigens, das war ja auch eine Missdeutung. Es ging ja eigentlich um die ganze Sowjetunion, weil genau so, also kaukasischen Republiken, mittelasiatischen Republiken haben daran teilgenommen, absolut, also die ganze sowjetische Bevölkerung.
Auch aber, die Ukraine, nicht?
Ja, natürlich. Also das wollte ich jetzt gerade sozusagen noch unterstreichen, weil Ukraine Ukraine war ja vollständig noch von den Deutschen besetzt worden. Und deshalb Massenverbrechen, Massenvernichtung, also von der jüdischen Bevölkerung, das bekam also Belarus natürlich und auch Ukraine sehr schnell zu sehen und zu spüren. Und dann noch Massendeportation von den Menschen zur Zwangsarbeit. Natürlich kam auch dann Russland dazu, natürlich kamen auch russische besetzte Gebiete dazu, selbstverständlich. Aber die ersten und vollständig besetzten waren Belarus und Ukraine. Und so tun, als gehören sie nicht mehr dazu, also zu diesem Sieg, zu diesem Stolz, war natürlich sehr sorgenerregend, also milde gesagt. Und noch etwas. Es wurde, indem jetzt den Menschen verkündet wurde, also dass nur der starke Führer, nur die starke Leadership Russland zum Erfolg bringen kann, wie damals auch die Sowjetunion zum Sieg, dann das automatisch wurde Stalin auf dieses Podest wiedergestellt, nicht als blutiger Tyrann, wie das alle Jahre noch davor, noch vor Perestroika schon war, offiziell anerkannt, sondern als ein Autor des Sieges sozusagen. Und das brachte ihn wiederum auf das historische Podest. Und in Wirklichkeit ist Stalin natürlich Symbol für einen absolut, für einen totalitären Staat und für eine absolute Unfreiheit. Und das machte uns natürlich große Sorgen.
Sie erzählen uns, Irina Scherbakowa, ausführlich von Memorial, dieser am Ende der Sowjetunion gegründeten Menschenrechtsorganisation, die die stalinistischen Verbrechen dokumentieren und an sie erinnern wollte. Memorial verstand sich als, das schreiben Sie und das ist ein schönes Wort, Archiv, das dem Leben und dem Schicksal der Menschen gewidmet ist. Unter welchen Umständen haben Sie anfangs arbeiten können und gearbeitet?
Ja, das war ein Kampf. Das war ein ständiger Kampf sozusagen um mehr Wahrheit, um mehr Zugang zu den Archiven. Manchmal hat man bei vielen Menschen das Gefühl, also als Gorbatschow an die Macht kam, hat schon Perestroika begonnen. Nein, in Wirklichkeit war das ein sehr zäher Kampf. Und Gorbatschow wich aus zum Teil oder wollte wirklich also es nicht anerkennen, dass er also eine Initiative von unten, also von den Menschen, die sich frei zusammengetan haben und eigentlich von dem Staat unabhängig sind. Er hat also sozusagen, es kam die Botschaft also noch von ihm und von dem Politbüro. Also was soll das? Wir wollen ja auch das alles aufarbeiten. Da soll ja doch der Staat sich damit beschäftigen. Aber wir haben dann gesagt, ja natürlich soll sich der Staat mit diesem Verbrechen beschäftigen, indem das Gesetze verabschiedet, also Rehabilitierungsgesetze, Zugang zu den Archiven gewährleistet, zu den geheimen Archiven. Aber es soll eine freie Initiative von den Menschen entstehen. Nur auf diese Weise schaffen wir die wirkliche Aufarbeitung. Und ab 88 hatten wir wirklich das Gefühl, dass diese Initiative, wir wollen die Wahrheit über unsere Vergangenheit, öffnet uns die Archive, wir wollen wissen, wie viele es waren, wie viele Millionen es waren, wo liegen die begraben eigentlich, weil niemand ja wusste, also wo die Gestorbenen im Gulag, wo die Erschossenen alle überhaupt liegen, ja. Und so langsam unter dem Druck von der Öffentlichkeit wurden Gesetze verabschiedet, die das ermöglicht haben, auch Zugang zu den Archiven gewährleistet haben. Und wir wussten also bald um die Zahlen, mehr oder weniger, also das ist sehr grob natürlich, es gibt viele graue Zonen, aber dass es 12 Millionen waren.
Ja, eine riesige Zahl, ja.
Ja, oder die Opfer von politischen Repressionen geworden sind und davon sind 1 Million erschossen worden. Das sind unglaubliche Zahlen. Und wir waren absolut überzeugt, dass wir jetzt alles tun müssen, damit man diese Menschen aus der Vergessenheit, aus dem sogenannten Lagerstaub zurückholt und ihnen die Namen gibt. Und das war unsere, würde ich sagen, unsere Hauptbeschäftigung all diese Jahre dann nach der Gründung. Und wir hatten damals ein Gefühl, 88, 89, dass viele Menschen diese Vorstellung mit uns teilen, also damals war es noch die Sowjetunion, in allen sowjetischen, damals in allen sowjetischen Republiken, in baltischen Republiken, im Kaukasus, in Kasachstan, natürlich in der Ukraine, wo es also der Terror schrecklich gewütet hat, also zum Beispiel also mit dem, was wir Holodomor bezeichnen.
Der Tod durch Hunger. Ja,
Tod durch Hunger, das, wir wissen nicht um genaue Zahlen, aber man sagt, das waren zwischen 3 und 5 Millionen Menschen, die an diesem Hunger gestorben sind. Also ja, natürlich, also es wurde zu einem Netzwerk sozusagen, noch in der Sowjetunion. Und nach dem Zerfall blieb es auch ein Netzwerk, also mit mehreren Organisationen, aber schon auch in mehreren Ländern.
Ja, Sie haben so viel Wichtiges getan, Sie und Ihre vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter von Memorial. Das finde ich spannend, das erzählen Sie auch in Ihrem Buch. Eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte der Verbrechen spielen immer wieder auch konkrete Objekte. Da ist etwa ein Brief aus dem Gulag zusammengefaltet in einer Streichholzschachtel. Da ist ein Faden, der Inhaftierten dazu diente, im Lager Brot zu schneiden und zu teilen. Diese Objekte spielen eben eine wichtige Rolle. Was können Sie und diese vielen anderen konkreten Gegenstände mit Blick auf diese Geschichte zeigen und eröffnen?
Wir spürten von Anfang an eine ganz starke Diskrepanz. Und das ist anders als bei der Geschichte vom Nationalsozialismus, weil also nach der Befreiung standen viele KZ da und noch mit Insassen, die befreit worden waren, also von der sowjetischen Armee und dann von den Alliierten, die das dokumentiert haben. Also wir haben diese Filme, wir haben diese Aufnahmen aus Buchenwald, aus ganz schreckliche Aufnahmen, die die Engländer gemacht haben in Bergen-Belsen. Also diese Berge von Leichen, also diese Verbrechen, also die so anschaulich waren.
Ja, und gleich unmittelbar eben dokumentiert, genau.
Ja. Und das hatte man alles in der Sowjetunion überhaupt nicht. Also wir haben dann in den 90er Jahren eine Gulagskarte erstellt. Und das ist eine, sie findet sich übrigens leicht im Internet. Und wenn man sie öffnet, dann sieht man ja, dass Gulags, also große Lagervereinigungen, kleinere Lager überall in der Sowjetunion waren. Und wenn die nicht angezeichnet sind, dann heißt das, dass es sogar für die damalige grausame Vorstellungen, also wo man überall Sklavenarbeit leisten kann, also im fernen Osten oder in Sibirien, auf dem Ural, also sind die Bedingungen so, dass dort man keine Arbeit leisten kann. Keine Schienen legen, keine Minen gibt es und so. Aber ansonsten, also von Moskau bis Leningrad, also von der westlichen Grenze der Sowjetunion bis an Kolyma im fernen Osten, überall war Gulag, weil dieses System der Zwangsarbeit war immer mit konkreten Industrie- oder Landwirtschaftszweigen verbunden. Also das war Millionen, würde ich sagen, Millionen von Sklaven. Und als Gulag aufgelöst worden war, und das war, das begann nach dem Stalins Tod, und dann wurde das fortgesetzt in den 50er Jahren, dann in den 60er Jahren, gab es all das nicht mehr, weil viele dieser Lager waren nur provisorisch entstanden. Und es sind Jahre vergangen und die sind vom Schnee bedeckt und von Wind verweht. Und alles, was Menschen, die dann in der Umgebung hausten vielleicht oder die aus dem Gulag befreit worden waren, sie nutzten also jeden Stein, jedes Brett dann also für den eigenen Bedarf. Deshalb, wir könnten sagen, Gulag war überall und wir haben Dokumente und Millionen von Dokumenten, die das beweisen und ganze Städte, die so entstanden sind, wo übrigens also viele Deutsche auch verbannt und in den Gulag waren, wie Workuta, das ist durchaus also im deutschen Bewusstsein ein Begriff, Workuta, Narilsk, Kolyma, Magadan, Karaganda in Kasachstan, die sind als Lagerorte entstanden, ja, und sich haben dann zu den Städten entwickelt. Aber wie machst du daraus ein Museum? Das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Und wir hatten keine Aufnahmen, wir hatten sehr wenig Fotos, weil das war alles verboten im Gulag. Und deshalb war jede Überlieferung, unsere Erinnerung war sehr textuell.
Eigentlich, ja, Sie haben viele Interviews geführt mit Überlebenden.
Ja, und deshalb, dieses Leben illustrierte, also war also von großer Bedeutung, weil es viel zu wenig davon geblieben, wenn man vergleicht, also dass man im Jahre 52, ein Jahr von dem Stalins Tod, befanden sich 2,5 Millionen Menschen im Gulag. Und es sind ja wirklich also fast winzige Beweisstücke aus diesen Lagerzeit, die wir sammeln können und die erhalten geblieben sind, weil es war ja auch für die Menschen sehr schwierig, das alles aufzubewahren. Die Umstände, Transporte aus einem Lager in das andere, Entfernungen, dann mühselige Geschichte, also der Rehabilitierung, wo man keine Wohnungen, keine Bleibe hatte, keine Arbeit, also das alles noch bei dieser Situation aufzubewahren. Was an Gulag erinnerte, war erstens, lange Jahre haben das Menschen für gefährlich gehalten. Und wenn sie das aufbewahrt haben, haben sie das in irgendwelche Kasten oder Kisten versteckt, die irgendwo, also weit entfernt unter einem Bett oder auf dem Dachboden oder sonst noch wo lagen. Und Jahre danach, auch nach dem Stalins Tod, hatte man einfach Angst, das öffentlich zu zeigen. Also deshalb müssten wir sammeln, was wir sammeln konnten. Und wir haben natürlich, wir haben, nehme ich an, die größte Sammlung von also Artefakten und Gegenständen, die dieses Gulag-Leben dokumentieren.
Die russische Germanistin und Historikerin Irina Scherbakowa im Gespräch über ihre Erinnerungen »Der Schlüssel würde noch passen« erschienen im Drömer Verlag. Memorial, die russische Menschenrechtsorganisation, zu deren Mitbegründerinnen Irina Scherbakowa gehört, hat auf vielfache Weise die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Stalinismus angestoßen, unter anderem mit Schülerwettbewerben. In ihrem Buch erzählt sie davon, ebenso von den Themen der Forschungen von Memorial. Dazu gehört die Geschichte der Frauen im Gulag. Die Schauspielerin Hedi Kriegeskotte liest aus den Erinnerungen von Irina Scherbakowa.
Das weibliche Gedächtnis. Natürlich existieren in unserem Archiv auch zahlreiche Briefe von Müttern aus dem Gulag. Frauen waren in den Lagern deutlich in der Minderheit, zumal solche, die wegen politischer Paragraphen angeklagt waren. Der Prozentsatz der Überlebenden war jedoch größer. Zudem lebten sie in der Regel auch in Freiheit länger. Viele Männer, die zwar das Lager überstanden hatten, starben nur wenige Jahre nach ihrer Freilassung. Das Schicksal der weiblichen Gulag-Überlebenden ist dadurch nicht weniger tragisch. Oft weckten sie bei ihren Kindern nach vielen Jahren der Inhaftierung schwierige Gefühle bis hin zu Ablehnung. Ihre Söhne und Töchter, die in ihrer Abwesenheit groß geworden waren, hatten sie jung und hübsch in Erinnerung, und jetzt sahen sie sich gealterten, vom harten Lagerleben gezeichneten Frauen gegenüber, die sie kaum wiedererkannten. Sie taugten nicht als Idealfigur. Eher wurden sie zur Verkörperung all der Übel, die die Familie in den Fängen der Terrormaschine ereilt hatten. Dem Lager endlich entkommen, mussten die ehemaligen Gefangenen allen Widerständen zum Trotz Unterkunft und Arbeit suchen, sich an das Leben anpassen. Sie mussten all ihre Kraft aufbringen, um die zerrissenen Familienbande zusammenzuführen, die Beziehung zu ihren Kindern wieder aufzubauen, gegen die Entfremdung und das Unverständnis anzukämpfen. Trotz dieser ganzen Beschwerlichkeiten waren vor allem die Frauen Hüterinnen der verbalen und materiellen Erinnerung an den Gulag. Sowohl das Archiv als auch die Museumskollektion verdankt Memorial diesen Frauen. Die meisten Memoiren stammen ebenfalls aus der Feder von Frauen. Was konnten sie mitnehmen? Was auf den endlosen Etappen, den Überfahrten, in den Baracken und Zellen bewahren, einem liebgewonnenen Menschen im Lager schenken? In erster Linie die Dinge, die sie unmittelbar am Leib trugen, die sie vor Kälte schützten, vor dem Schnee im Norden und der Hitze und sengenden Sonne in der kasachischen Steppe. Was hüteten sie im harten Lageralltag wie ihren Augapfel? Natürlich die Briefe ihrer Liebsten, vor allem der Kinder. Seltener Gefängnis- oder Lagerkleidung, Taschentücher, Täschchen, Brillenetuis etc., die sie von Freunden im Lager geschenkt bekommen hatten. Erinnerungsstücke nicht nur an nahestehende Menschen, sondern an die Robinsonade der Frauen im Lager. Daran, wie wertvoll jedes Stück Garn, jeder Faden, jeder Stofffetzen war, wenn buchstäblich aus dem Nichts das schönste Kunsthandwerk entstand. Unsere Sammlung wäre ohne diese Gegenstände undenkbar. Wir haben Glück, dass dieses Bewusstsein für den Wert der kleinen Dinge
und infolgedessen der Gedanke des Sammelns und Bewahrens den Frauen bereits im Lager gekommen war und unter ihnen auch Museumsmitarbeiterinnen und Künstlerinnen waren. Sie wussten das Lagerkleid mit der aufgenähten Nummer oder die handgenähte Weste zu schätzen. Von außen unscheinbar, aber das Innenfutter voller Gebete, mit einem Tintenstift hingekritzelt. Vielleicht musste man Kunsthistorikerin sein, um 60 Jahre lang ein Kleid aufzubewahren, das über 50 Mal geflickt wurde, mit einer Fischgräte oder einem angespitzten Streichholz, mit denen man in Gefangenschaft die Nadeln ersetzte. Die Besitzerin hatte dieses einfache Sommerkleid bei ihrer Verhaftung 1937 und danach 2 Jahre im Moskauer Gefängnis getragen. Etwas anderes hatte sie nicht. Nicht zufällig wurde dieses Kleid zu einem Symbol für unsere Kollektion und für die Kraft der weiblichen Erinnerung. Bei Memorial bemühten wir uns, bis zur Liquidierung unsere Kollektion einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Unsere letzte Ausstellung sollte eine zum Thema Frauen werden. Sie hieß Material. Das russische Wort Material kann auch mit Stoff übersetzt werden. Und die Worte von Jewgenia Ginsburg, die sie 1944 aus dem Lager an ihren Mann richtete, klingen wie ein Epigraph dazu. Du schreibst von der Gesetzmäßigkeit des Leidens im Menschenleben. Es sei das Wechselspiel von Licht und Schatten, von Glück und Unglück, das das Leben letztlich erst erschaffe. Das stimmt. Bis zu einem gewissen Grad vermag das Unglück zu adeln, das Alltägliche zu transzendieren, dem Recht auf Menschsein mehr Gewicht zu verleihen. Aber wie überall gilt auch hier, die Dosis macht das Gift. Manchmal wird das Leid so unerträglich groß, dass es die Menschenwürde verletzt. In solchen Momenten bedarf es einer ungeheuren, immensen Willensanstrengung, um das Schicksal herumzureißen. Die Ausstellung sollte zeigen, wie der Gulag die kommunistische Utopie verkörperte, wo das leuchtende Bild eines geschlechtslosen Menschen der Zukunft herrschte, der die Banalitäten und Bequemlichkeiten des bürgerlichen Lebens einem größeren Ziel zum Opfer bringen sollte. Es waren vor allem die Frauen, die bereits vor dem Gulag wussten, wie die Kehrseite dieser Utopie aussieht und welche Rolle die traditionell weibliche Überlebenskunst dabei spielen würde. Dass sie recht hatten, hat der Gulag vielfach bewiesen. Die Exponate bestanden aus den unterschiedlichsten Dingen aus Stoff. Lagerkleidung, Textilwaren aus den Nähfabriken, in denen die inhaftierten Frauen arbeiten mussten. Ikonen und selbstgebastelte kleine Bücher, die sie den Kindern nach Hause schickten. Hunderte Objekte aus Stoff. Der Ausstellungstitel hatte also einerseits eine ganz konkrete Bedeutung. Andererseits eröffnete er einen breiten Raum für Assoziationen. Der Stoff, aus dem das Leben, die Geschichten sind. Texte und Textilien, das Gewebe, die Leinwand des Lebens. Diese Überbleibsel der materiellen Welt spiegelten zugleich die Erkenntnis ihrer existenziellen Bedeutung. Es war unser Schlüssel zu einer Debatte über das weibliche Gedächtnis. Die meisten Frauen, die diese Dinge eigenhändig gefertigt haben, verbrachten 8 bis 10 Jahre im Lager und wurden dann in die Verbannung geschickt. Unvorstellbare Haftstrafen, Erfahrungen, die ganze Generationen geprägt haben und weiterhin prägen. Ihre Geschichten erzählen die Geschichte einer der größten Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Bis zum allerletzten Tag, bis zur Liquidierung vom Memorial im Jahr 2022, strömten die Besucher zu uns. Sie wollten sehen, aus welchem Stoff die weibliche Erinnerung an den Gulag gemacht ist. Jetzt ist unser Haus beschlagnahmt. Wir können niemandem mehr unsere Museumssammlung zeigen. In unserem Besitz hier in Berlin befinden sich nur mehr Kopien und Fotos. Im Jahr 2020 organisierten wir unsere letzte Ausstellung außerhalb Russlands in einer Galerie in Minsk. Auch hier ging es um Unfreiheit, Opfer und die weibliche Erfahrung. Leiterin der Galerie war Maria Kalesnikava. Wer hätte damals ahnen können, dass sie nur wenige Monate später das Gesicht des belarussischen Protests gegen Lukaschenko werden würde. Und jetzt ist sie bereits seit fast 5 Jahren im Gefängnis, unter Bedingungen, die selbst Frauen im Gulag monströs erschienen wären. In einer Einzelzelle, gequält von Hunger, lange Zeit ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Die Briefe, die ihre Familie oder andere an sie schreiben, werden vor ihren Augen zerrissen. Was bedeutet unsere Erinnerung an die Vergangenheit, wenn heute Hunderte von Frauen in Belarus und Russland unter menschenunwürdigen Bedingungen inhaftiert sind, wenn die Folter wieder alltäglich ist? Welche Bedeutung hat unser Archiv über die Stalin-Ära, das heute physisch nicht mehr zugänglich ist, abgesehen von der Erinnerung an die gesammelte Erinnerung? Ich denke, es hat dennoch eine Bedeutung. Allein schon, weil es nicht nur die Erinnerung an Gewalt und Trauma enthält, sondern auch an den Widerstand gegen Diktaturen, die heute einmal mehr ihr Recht demonstrieren, das Leben und das Schicksal all jener zu kontrollieren, die sich in ihrer Gewalt befinden.
Das weibliche Gedächtnis. Hedi Kriegeskotte liest aus Irina Scherbakowas Erinnerungen. Die Historikerin und Germanistin erzählt auch von ihren Begegnungen mit besonderen Frauen in Russland. Eine davon Mira Jakovenko. Sie schrieb für Memorial verschiedene Lebensgeschichten auf, darunter von Agnesa. Dieser Bericht führt in die Höhen der Macht im Stalinismus. Agnesas Mann war ein hochrangiger Mitarbeiter in der Staatsführung und beim Geheimdienst. Und zugleich zum schnellen und tiefen Fall mit den schlimmsten Konsequenzen, Gefängnis und Todesstrafe. Ich habe Irina Scherbakowa gefragt, warum sie uns auch von der Chronistin von Mira Jakovenka erzählen wollte.
Ich erzähle über Mira Jakovenka, das schulde ich ihr, weil sie sehr früh angefangen hat, die Geschichten von den, sie stammt übrigens aus der Ukraine und hat einen ukrainischen Hintergrund, und sehr viele ihrer Verwandte sind zu den Opfern geworden in den Stalinszeiten. Und sie hat sich sehr mit der Geschichte, also mit dieser Geschichte befasst, aber nicht nur. Und eigentlich war sie überhaupt keine Literatin und keine Historikerin, überhaupt nicht. Also sie hat eine technische Ausbildung und so gehabt, aber ihr Gefühl führte sie dazu, dass sie, oder ein Bedürfnis, also sie wollte auch sich in diese sehr komplizierte Schicksale vertiefen, weil vieles ist in Russland, auch die Aufarbeitungsgeschichte ist dadurch sehr schwer, weil viele Menschen in ihrem Leben also in beiden Rollen waren. Sowohl sie waren Täter und manchmal sehr schlimme Täter, und dann sind sie selbst zu den Opfern geworden. Das heißt, Terror hat ihre Organisatoren auch dann gefressen. Ja. Das war und das ist die Geschichte, die uns Agnese erzählt, und das ist die Geschichte ihres Mannes. Das war wirklich einer von den Menschen, die einer von den Organisatoren oder von denjenigen, die den großen Terror in den Jahren 37 und 38 durchgeführt haben. Und die haben also Tausende von den Menschen. Er war für den Terror in Sibirien zuständig. Dann wurde er übrigens nach Mongolei geschickt, wo, ich glaube, dass darüber weiß man sehr wenig.
Das also stimmt, Mongolei, ja, das war für mich ja, auch Mongolei, ganz neu, ja.
In ja, der Mongolei. Mongolei war praktisch in den sowjetischen Händen, und dort hat Terror gewütet, also auf eine unglaubliche Weise, indem ja die buddhistischen Mönche praktisch alle zu den Opfern geworden sind. Und er war also wirklich also ein absoluter Täter und für das Leben von Tausenden von den Menschen zuständig. Und dann, also nachdem Stalin eigentlich diesen großen Terror also gestoppt hat, also weil die Historiker streiten sich, warum dauerte also diesen wirklich Massenterror. Terror war natürlich Hauptmechanismus in der ganzen Zeit der Diktatur. Aber warum hat man 1,5 Millionen in diesen 16 Monaten des großen Terrors verhaftet, ja, und fast 700.000 erschossen? Das muss man ja sich vorstellen, in 16 Monaten. Also diese Ballung, ja. Und dann machte Stalin Schluss mit dem, war wahrscheinlich der Überzeugung, dass das bürokratische System das alles nicht mehr trägt. Und dann folgten den Opfern die Täter auch, also die dann zu den Opfern geworden sind, weil die Prozesse, sie wurden nicht deshalb angeklagt, also weil sie Täter waren, sondern als, ich weiß nicht, als deutsche Spione, englische Spione und so weiter und so fort. Ja, und diese Geschichte erzählt die Frau von so einem, die Agnese ist, die dann auch danach, auch wie viele Ehefrauen, dann verhaftet waren. Und ihre Geschichte ist in dem Sinne interessant, weil da sind ja diese Schaukeln, also zwischen Opfer und Täter. Und das hat diese Mira Jekavenka, es gab ja noch einige Frauen aus diesem Milieu, die sie dann interviewt hat und diese Erzählungen sie aufgeschrieben hat. Aber Agnese ist wahrscheinlich die, würde ich sagen, die prägnanteste, also in dieser Reihe.
Ja, es ist sehr bewegend, diese Geschichte auch zu lesen, die ja dann eben auch eine doppelte Geschichte ist in der Auseinandersetzung auch von ihrer Kollegin Mira Jakovenka, die das eben für uns, für die Welt erzählt. Memorial hat eine so wichtige, unverzichtbare Arbeit geleistet für die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Stalinismus und für die Erinnerung. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen Irina Scherbakowa haben etwa auch Schülerwettbewerbe ermöglicht, Schülerinnen und Schüler in ganz Russland ermuntert, in der eigenen Familie zu forschen, Fragen zu stellen. Sie haben Ausstellungen gemacht und wurden dann aber in der entstehenden neuen Diktatur immer mehr zum Feind. Sie wurden dieser Diktatur immer mehr ein Dorn im Auge. 2016 wurde Memorial zum, Zitat, ausländischen Agenten erklärt. Trotzdem arbeiteten sie weiter bis zum Überfall Putins auf die gesamte Ukraine, bis zum Beginn dieses völkerrechtswidrigen Krieges. Unter welchen Umständen konnten sie noch arbeiten? Wie war das möglich?
Ja, das war ein Druck. Das war ein Kampf. Es betraf nicht nur uns, sondern Aktivisten um uns herum.
Überhaupt viele allem, zivilgesellschaftliche Akteure,
ja,
genau.
Ja, und vor allem Schülerwettbewerb wurde zum Ziel von Angriffen, weil es um Jugend ging, ja, um die, wem gehört jetzt die junge Generation, ja. Wir sehen, wie Putin, wie bemüht sich Putin jetzt, also für die junge Menschen und nicht mal junge Menschen, das fängt jetzt mit dem Kindergarten an, zu beeinflussen. Und wir wollten also einen Gegenpol bilden und wir haben viele Menschen, die uns unterstützt haben. Aber wir haben natürlich auch vor allem in diesem Schülerwettbewerb damit zu tun, dass viele Lehrer oder die teilnehmenden Schüler dann angegriffen worden sind, dass man sie eingeschüchtert hat. Und das waren ja meistens Menschen aus den Regionen, aus kleinen Städten, sogar aus den Dörfern. Und das war natürlich für uns ganz schwierig, weil wir sahen, was auch Angst, dass Angst sich ausbreitet und was Angst aus Menschen macht. Obwohl, ich muss ja sagen, trotz Druck, trotz Angst hat unser Schülerwettbewerb auch bis zuletzt gedauert, bis zur Liquidierung von Memorial von dem obersten Gericht der Russischen Föderation. Und das war wirklich am Vorabend des Angriffskrieges gegen die Ukraine.
Der Schlüssel würde noch passen. Irina Scherbakowa im Gespräch über ihre Erinnerungen und die Arbeit von Memorial. In einer zweiten Lesepassage für den Podcast Buchgefühl liest die Schauspielerin Hedi Kriegeskotte aus dem letzten Teil des Buches von Irina Scherbakowa über das Verbot von Memorial und über den Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die gesamte Ukraine.
Memorial wird liquidiert. Wenige Monate nach der Veröffentlichung der putinschen Sichtweise auf die Ukraine geriet auch Memorial wieder ins Visier. Wir spürten die Bedrohung, aber wir glaubten trotzdem nicht daran, dass man uns einfach schließen würde. Bis sich etwas ereignete, das sich von früheren Repressalien unterschied. Es war ein echter Anschlag, der im Herbst 2021 mit Hilfe des FSB inszeniert wurde, bevor die Generalstaatsanwaltschaft ihren Antrag auf Liquidierung von Memorial beim obersten Gerichtshof einreichte. An jenem Abend zeigten wir den Film Red Secrets im Fadenkreuz Stalins, 2019. Die polnische Regisseurin Agnieszka Holland erzählt darin die Geschichte eines jungen britischen Investigativjournalisten, dem es Anfang der 1930er Jahre mit Hilfe eines gefälschten Diplomatenpasses gelang, von Deutschland aus in die Ukraine einzureisen und Zeuge der schrecklichen Hungersnot zu werden, die später als Holodomor in die Geschichte einging. Die Sowjetunion, die sich zu dieser Zeit um eine Aufnahme in den Völkerbund bemühte, versuchte nach Kräften, die Katastrophe vor den Augen der Welt zu verbergen. Gareth Jones hingegen wollte den Menschen im Westen nach seiner Rückkehr bei einer international besetzten Pressekonferenz die Augen öffnen über das, was in der stalinistischen Sowjetunion vor sich ging. Ich sah eine Hungersnot gewaltigen Ausmaßes. Viele Menschen waren aufgequollen vor Hunger. Überall hörte ich Sätze wie »Wir warten auf den Tod«. Ich schlief neben verhungernden Kindern auf dem Lehmboden. In Charkow, heute Charkiw, sah ich Menschen, die sich um 2 Uhr früh vor Geschäften anstellten, die nicht vor 7 öffneten. An einem Durchschnittstag standen 40.000 Menschen nach Brot an. Die in der Schlange Wartenden versuchten so verzweifelt, ihre Plätze zu halten, dass sie sich an die Gürtel der vor ihnen Stehenden klammerten. Manche waren so schwach vor Hunger, dass sie nicht ohne Hilfe anderer stehen konnten. Seine Worte skizzierten nicht nur die dramatische Lage, sie zeugten auch von erstaunlichem Weitblick. Er habe einige Dinge gesehen, die so schlimm seien, dass es ihn ankotze, wenn er an Leute wie George Bernard Shaw und andere denke, die Orte besucht hätten, an denen sie verarscht wurden, genug zu essen hatten und dann zurückkamen und von einem Paradies sprachen. Nein, die dortige Regierung sei die grausamste der Welt, lautete sein Fazit. Er wurde nicht erhört. Seine Warnungen hinsichtlich der stalinistischen Politik wurden ignoriert. Nur wenige Jahre später wurde er während einer Reise nach China entführt und unter ungeklärten Umständen ermordet. An jenem Abend jedenfalls konnten wir den Film nicht bis zum Ende zeigen. Kurz nach Vorstellungsbeginn platzten 40 Gopniks in die Vorführung, offensichtlich gut instruiert und vom FSB kuratiert. Ich, und nicht nur ich, musste sofort unwillkürlich an 1933 in Deutschland denken, als die Sturmtruppen der SA in Clubs und Varieté-Theater eindrangen und Pogrome veranstalteten. Sie versperrten die Sicht auf die Leinwand und fingen an zu brüllen. Hände an den Kopf, Gesicht auf den Boden. Wir alarmierten die Polizei, die 5 Fußminuten entfernt war, aber sehr lange brauchte, um zu kommen. Und als die Beamten endlich da waren, spürten wir gleich, dass sie nicht gekommen waren, um uns zu beschützen. Gerade noch Opfer eines Überfalls waren wir im Handumdrehen zu Verdächtigen geworden. Bis um 2 Uhr nachts verhörten sie uns der Reihe nach, drohten mit Untersuchungen und ließen uns nicht raus. Die Tür wurde mit Handschellen verschlossen, damit niemand weder rein noch raus konnte. Das Foto ging später durch die internationalen Medien und wurde zum Symbol dafür, wie der Staat zu uns stand. Das war der Anfang vom Ende. Und dennoch rechneten wir nicht damit, dass die Generalstaatsanwaltschaft unmittelbar die Liquidierung von Memorial International anordnen würde, der ältesten und bekanntesten Menschenrechtsorganisation im Land. Es gab eine riesige Welle der Unterstützung, sowohl in Russland als auch im Ausland. Die Menschen waren unglaublich solidarisch. Buchstäblich aus der ganzen Welt schrieben uns Organisationen, Universitäten und Museen Unterstützungsbriefe, protestierten vor den Botschaften der Russischen Föderation gegen unsere Schließung. Der Besucherstrom zu unserer letzten Ausstellung, die sich dem weiblichen Gedenken an den Gulag widmete, wollte nicht abreißen. Lehrer, die mit ihren Schülern an unserem Wettbewerb teilgenommen hatten, schickten uns aufmunternde Briefe. Ich werde oft gefragt, ob ich eine Verbindung zwischen der blitzartigen Liquidierung von Memorial und dem Beginn des vollumfänglichen Krieges gegen die Ukraine sehe. Im Rückblick liegt der Zusammenhang auf der Hand, aber das konnten wir damals natürlich nicht wissen. Besonders die jüngere Generation beim Memorial hegte bis zuletzt die Hoffnung, dass unsere Unterstützer und unsere Anwälte, die so großartig vor Gericht kämpften, uns da schon irgendwie herausboxen würden. Die Staatsanwälte hatten keinerlei Argumente, woher auch. Die Anklage war ja komplett an den Haaren herbeigezogen. Und trotzdem wurde kurz vor Silvester 2021/22 eine Sitzung des Obersten Gerichtshofs anberaumt, auf der die Entscheidung über die Liquidierung von Memorial verkündet wurde. Im Plädoyer des Staatsanwalts war als Grund für die Auflösung nun nicht, wie wir erwartet hätten, ein Verstoß gegen das Gesetz über ausländische Agenten aufgeführt. Stattdessen hieß es sinngemäß, Memorial würde Reue für die sowjetische Vergangenheit fordern, anstatt die Erinnerung an die Heldentaten der sowjetischen Armee hochzuhalten. Uns wurde vorgeworfen, das historische Gedenken zu verunglimpfen und zu verzerren, insbesondere das an den großen Vaterländischen Krieg. Indem wir mit dem Thema der politischen Repressionen spekulierten, würden wir ein falsches Bild von der Sowjetunion als Terrorstaat zeichnen. Überflüssig zu sagen, dass das Urteil politisch motiviert und längst vor der Verhandlung gefällt worden war. Das Einzige, was wir noch nicht wussten, war, dass unsere Liquidierung zu einer groß angelegten Säuberung gehörte, um jeden Antikriegsprotest im Keim zu ersticken. Im Rückblick muss man sich natürlich fragen, ob wir die Katastrophe kommen sahen, die am 24. Februar schließlich eintraf. Wie konnten wir uns der Hoffnung hingeben, dass das nicht passieren würde, nach der Annexion der Krim und dem von Russland entfesselten Krieg im Donbass, der bereits seit 8 Jahren andauerte? Und nun sammelten sich die russischen Truppen unter dem Vorwand von Übungen schon seit Monaten an der ukrainischen Grenze. Im Internet kursierten Videos von Kolonnen mit schwerer Kriegstechnik, die auf die Ukraine zurollten. Wir versuchten uns einzureden, das wäre alles ein großer Bluff, Säbelrasseln, um dem Westen Angst zu machen. Und wenn es doch zu einer Militäroperation kommen sollte, dann nur im Donbass. All das passierte außerdem vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele in Peking. Und wir wollten daran glauben, dass Putin es nicht wagen würde, auf diese Weise die Beziehung zu China zu gefährden. Aber allein das Foto, auf dem Putin einsam im Stadion in Peking sitzt, inmitten von roten Stühlen im langen schwarzen Mantel mit starrer Miene und hasserfülltem Blick, erregte Besorgnis. Ich musste daran denken, wie Alexander Dugin einmal gesagt hatte, Wladimir Putin sei im Gegensatz zu den meisten anderen schon in den 1990er Jahren ein wahrer Patriot gewesen. Um seine These zu unterfüttern, benutzte Dugin ein merkwürdig physiologisches Bild. Putins Kiefer soll angefangen haben zu malen, wenn er das Wort Russland aussprach. Nun, jetzt verhieß Putins böses Gesicht mit dem malenden Kiefer jedenfalls nichts Gutes. Krieg. Um 4 Uhr früh weckte mich mein Handy. Meine Tochter Lisa schrieb aus Berlin, »Mama, Sie bombardieren Kiew.« Ich dachte, ich träume einen bösen Traum und bin im Jahr 1941 gelandet. Es gibt diesen Satz, »Das Leben teilte sich in ein Davor und Danach.« Seine Bedeutung wurde mir in diesem Moment schlagartig bewusst. Die folgende Woche, meine letzte in Moskau, fühlte sich vollkommen unwirklich an. Ich gab westlichen Medien Interviews und stellte mich darauf ein, meinen Arbeitsplatz beim Memorial räumen zu müssen. Es war klar, dass wir hier nicht mehr lange bleiben würden. Nach der Liquidierung hatten wir die Räumlichkeiten nicht sofort verlassen müssen. Eine Liquidationskommission sollte diesen Prozess regeln, ein langwieriges Verfahren. Doch wir ahnten, dass der Beginn eines solchen Krieges bedeutete, dass die Regierung auf alle Gesetze und Verfahren einfach pfeifen würde. So ist es im Grunde auch gekommen. In den ersten Tagen konnten viele Menschen nicht anders, als ihren Protest auf die Straßen zu tragen. Doch alle spontanen Antikriegsdemonstrationen wurden brutal niedergeschlagen, zahlreiche Menschen verhaftet. Es wurde faktisch Kriegszensur verhängt. Das Wort Krieg wurde verboten, es durfte nur noch militärische Spezialoperation heißen. Die letzten verbliebenen unabhängigen Medien wurden liquidiert. Nur wenige Tage nach Kriegsbeginn kam ich morgens nicht zu meinem Arbeitsplatz durch. Das Gebäude war von Truppen der OMON-Polizei umzingelt. Unsere Büros wurden 12 Stunden lang durchsucht. Die Leute, die die Durchsuchung durchführten, hinterließen an einer Wand eine Nachricht für uns. Mit Memorial ist es aus. Als ich am nächsten Morgen mit dem Hund rausging, diskutierten Leute aus unserem und dem Nachbarhaus über die letzten Nachrichten. Hier lebten überwiegend Ärzte, IT-Leute, Kleinunternehmer. Angehörige der Mittelschicht mit Hochschulabschluss. Was ich da hörte, schockierte mich. In der Ukraine sind Nazis an der Macht, aber die werden wir schnell besiegen. In Kiew wurde währenddessen um den Flugplatz in Hostomel gekämpft, wo russische Fallschirmjäger landen sollten. Zu allem Überfluss musste ich zu einer Nachuntersuchung ins Krankenhaus. Erst vor einigen Wochen hatte ich eine schwere OP überstanden. Auf dem Rückweg hörte ich die ersten tröstenden Worte seit langem, ausgerechnet von meinem Taxifahrer. Er fragte mich, warum ich so traurig dreinschauen würde. »Wissen Sie denn nicht, was passiert ist?«, fragte ich zurück. Da sagte er, »Glauben Sie nicht, was die in unseren Propagandanachrichten erzählen. Das sage ich Ihnen als ehemaliger Soldat. Sie werden es nicht schaffen, die Ukraine zu fressen. Eher beißen Sie sich die Zähne aus.« Wieder zu Hause sah ich in unserem Familienchat einen Link. Er führte zu einem Flugticket nach Tel Aviv. Ich antwortete, dass ich nirgendwo hinfliegen würde. Ich wollte nie aus Russland weg, nicht einmal in den dunkelsten Brezhnev-Zeiten. Aber dann ergriff auf einmal ein so starkes Gefühl von Hass und Hilflosigkeit von mir Besitz, wie ich es noch nie erlebt hatte. Nicht einmal, als 1968 die sowjetischen Panzer durch Prag rollten. Das Gefühl von Verzweiflung war so stark, dass ich dachte, ich würde den Verstand verlieren, wenn ich nicht sofort fahre. Wie im Wahn stopfte ich ein paar Sachen in meinen Koffer, ohne richtig zu wissen, was ich in Israel brauchen würde. In erster Linie waren das Familiendokumente, angefangen bei der Geburtsurkunde meiner Urgroßmutter. Mein Mann wartete noch auf die Ausfuhrerlaubnis für unseren Hund. Das Flugzeug war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Alle Tickets aus dem Land raus waren in jenen Tagen auf Wochen im Voraus vergriffen. Der Frachtraum war voller Katzen und Hunde, die mit ihren Besitzern ihre Heimat verließen. Es glich einem Exodus. Laut Schätzungen kehrten in den ersten Kriegswochen mehrere hunderttausend Menschen Russland den Rücken. Am Flughafen Ben-Gurion erwartete mich die Familie meiner Schwester. Alles fühlte sich sehr surreal an. War unsere Geschichte in Russland einfach so zu Ende? Ich konnte es nicht glauben. Wahrscheinlich geht es allen so, die ihr Zuhause für immer verlassen müssen, die Wohnungstür für immer hinter sich zuschließen. Den Schlüssel trage ich bei mir. Und er würde immer noch passen.
Irina Scherbakowa, Der Schlüssel würde noch passen. Moskauer Erinnerungen. Lesung mit Hedi Kriegeskotter. Regie Irene Schuck, Technik Heiko Hinrichs. Irina Scherbakowas Buch ist bei Drömer erschienen, aus dem Russischen übersetzt von Jenny Seitz und Ruth Altenhofer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages dürfen wir die Lesung hier präsentieren im Podcast Buchgefühl. Den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt Irina Scherbakowa. Auch deshalb musste sie ins Exil gehen. Memorial, 2022 ausgezeichnet mit dem Friedensnobelpreis, arbeitet heute im Exil. Es gibt hier in Deutschland einen Verein mit dem Namen Zukunft Memorial. Unter anderem entsteht derzeit eine Memorial Academy. Und so wollte ich von Irina Scherbakowa noch wissen, wie die Arbeit für die Erinnerung für sie heute möglich ist.
In Russland waren die Ziele uns klar. Wir bildeten, würde ich sagen, eine Insel der Wahrheit und der Aufarbeitung und der Erinnerung. Und wir versuchen, das zu schützen, sozusagen, von den Angriffen. Ich muss ehrlich gesagt der Wahrheit ins Auge sehen. Also wir sind im Exil. Ich bin im Exil. Und das heißt, dass nicht die Aufgaben sich geändert haben, sondern also die Arbeitsumstände und vielleicht auch die Aufgaben zum Teil. Weil was haben wir gemacht? Also wie gesagt, wir haben gesammelt und wir haben Archive digitalisiert natürlich. Und jetzt, um das, was wenigstens also schriftlich ist, vielen Menschen zugänglich zu machen. Und dass diese Arbeit geht weiter. Also unsere Archive sind über 80% digitalisiert. Also alles, was an Texten, an Dokumenten wir gesammelt haben. Und wir öffnen nach und nach den Zugang, also zu unseren Dateien. Und wir sammeln auch weiter. Wir haben hier schon in diesen 3 Jahren sehr viele Gegenstände gesammelt. Und da sind unglaubliche Schicksale und unglaubliche Geschichten. Man könnte ja sagen, zwischen Stalin und Hitler. Oder also aus den Menschen, die in der Sowjetunion waren, dann irgendwie nach Deutschland gehen müssten oder so. Oder einfach dann in verschiedenen Zeiten ins Exil gegangen sind. Und mit den Dokumenten. Und die sammeln wir jetzt praktisch in der ganzen Welt. Auch in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, auch in Tschechien, in Israel. Also überall sind Menschen, die mit Briefen, mit Dokumenten, manchmal mit den Artefakten das Land verlassen haben und wissen nicht, wohin. Oder die Angehörigen, natürlich, das sind ja schon die Angehörigen, meistens sind da sogar Urenkel, also die wissen nicht, was sie damit tun sollen. Manche können nicht mal, also das entziffern, was sie ja, das, was in diesen ja zusammengeknitterten Papierchen, weil man muss ja sich vorstellen, ein Brief aus dem Gulag oder ins Gulag, wie das durch Zensur und Jahrzehnte irgendwo versteckt und aufbewahrt, wie das aussieht. Sie können ja gar nicht mal manchmal die Schrift ja dann wirklich verstehen. Also wir haben schon also ziemlich viel gesammelt und sammeln weiter. Und wir haben wiederum Schülerwettbewerb angefangen. Nur sind unsere Teilnehmer jetzt in 33. Es war das größte Schülerwettbewerb in Europa, das russische, das wir gemacht haben, jahrzehntelang. Und jetzt ist das verstreut. Unsere Teilnehmer sind verstreut in der ganzen Welt. Im vorigen Jahr waren unsere Teilnehmer in 33 Ländern. Es ging um die sowjetische und postsowjetische Erfahrung in den Familien. Ja, aber das ist sozusagen das Praktische. Warum scheint es uns wichtig zu sein? Nicht nur, um einfach irgendeine Beschäftigung im Exil zu haben. Also das wäre wahrscheinlich dann also nur für uns interessant.
Aber wer sie kennt, der wird auch ahnen, es ist nicht nur das, nein. Es ist viel mehr als das, es ist eine Aufgabe.
Nein, das ist nicht das. Also was wir sehen, natürlich weiter in Russland, aber zunehmend auch außerhalb Russland, auch in Europa und nicht nur in europäischen Ländern, dieses Nicht-Verstehen, was Putinismus wirklich ist und warum Putin so besessen ist von dieser Quasi-Geschichte, indem er, ich weiß nicht, Trump versucht, eine halbe Stunde lang eine absolut mythologische Geschichte Russland zu erklären und zu erzählen. Also das ist sein Regime. Und seine Ideologie ist fixiert auf den mythologischer, nie gewesenen Vergangenheit. Und dieser Krieg gegen die Ukraine basiert ja auch auf den unglaublich giftigen, schädlichen historischen Mythen. Also weil Putin will ja dann erklären, dass Ukraine nie ein selbstständiges Volk war und eine selbstständige Nation. Es gibt keinen Unterschied zwischen Russen und Ukrainer oder dass in der Ukraine Narzissten sitzen und so weiter und so fort. Also aus diesen Lügen nährt sich eine unglaublich falsche, aggressive russische Propaganda, die diesen Krieg rechtfertigt. Für Putin spielt diese Vergangenheit eine sehr große Rolle, weil im Putinismus gibt es kein Bild der Zukunft. Er blickt die ganze Zeit, also wie viele Populisten auch, aber das ist in Russland extrem, er blickt in die Richtung der absolut Orwellschen, also nie gewesenen Vergangenheit. Und deshalb sehen wir unsere Aufgabe und unseren Platz in diesem Kampf gegen diese Instrumentalisierung, sehr brutale Instrumentalisierung und Verleumdung der Geschichte, in der wieder alles, was schon aufgearbeitet war, wiederum umgeschrieben wird. Man muss sich nur die Lehrbücher vorstellen, also die in Russland jetzt in den Schulen angeordnet werden, sind, wie dort vieles dargestellt wird. Es hat mit Geschichtswissenschaft überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, das ist hier nicht wirklich angekommen. Und wir haben ja gesehen, also, dass zwischen diesen putinischen, aggressiven, unglaublich aggressiven Reden, also gegen Ukraine und Verfälschung der ukrainischen Geschichte, einen direkten Zusammenhang zu diesem Angriff führt. Und das, glaube ich, also wurde im Westen also nicht wirklich wahrgenommen. Und ich glaube, das ist bis jetzt nicht angekommen. Das ist ein ganz wichtiger Teil, um Putinismus zu verstehen. Unsere Rolle ist also, das den Menschen zu erklären. Und ich muss ja noch sagen, wir dokumentieren nicht nur diese Vergangenheit, seit sie vor 100 Jahren, ja, oder vor 80 Jahren sich abgespielt war oder historische Ereignisse, sondern wir beschäftigen uns mit den Archiven von Verbrechen, die in diesem Krieg gegen die Menschen verübt wurden, gegen ukrainische Kriegsgefangene, ukrainische Zivilisten. Das muss alles dokumentiert werden.
Der Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräch. Mit Irina Scherbakowa und ihrem Buch Der Schlüssel würde noch passen. Moskauer Erinnerungen. Ich bin Nils Beindke, danke fürs Zuhören. Und noch ein Tipp, der Literaturpodcast Orte und Worte. Orte und Worte geht dorthin, wo Literatur entsteht und Literatur spielt. Jede Woche treffen die Hosts Nadine Kreuzhaler, Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwart AutorInnen an Orten, die wichtig sind für ihre aktuellen Bücher. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung, so das Motto, egal ob im Schwimmbad, am Schreibtisch oder beim Spazierengehen. Die Gespräche sind persönlicher als im Studio, denn ein Ort ist nie neutral. Jede Woche eine neue Folge. Den Podcast findet man unter Orte und Worte in der ARD Audiothek, auf iTunes und auf den Webseiten des RBB.